Ich habe letzte Woche erzählt, dass ich Giottos gerne mag in der Moderation und habe heute Giottos geschenkt bekommen. Vielen Dank. Ich glaube, ich sollte öfter von Dingen hiervon erzählen, die ich liebe. Ich mag Autos auch gerne. VW Passat gefällt mir ganz gut. Nee, Spaß. Tatsächlich geht es heute um das Thema, wen oder was liebe ich am meisten? Giottos sind das nicht bei mir. Aber ich möchte dich ganz ehrlich einladen, über dieses Thema nun mitzudenken. Wen oder was liebe ich am meisten in meinem Leben? Auf was oder auf wen sind die Lichter meines Lebens gerichtet? Worauf ist der Fokus in meinem Leben gelegt? Kennst du das? Man steht vor dem Spiegel, hat sich fertig gemacht, guckt rein und denkt, Junge, der sieht aber gut aus. Oder du guckst auf ein Gruppenfoto und suchst als allererstes nach dir, guckst, wo bin ich? Okay, ich sehe super aus, alles klar, das ist das Wichtigste. Und der Rest ist nicht so wichtig. Oder genau andersrum, du stehst vorm Spiegel und denkst, Junge, das geht ja gar nicht. Wie sehe ich denn aus? Und du guckst auf ein Gruppenfoto, suchst nach dir und stellst fest, oh Mann, sehe ich peinlich aus. Das klingt, als wären das zwei völlig verschiedene Dinge. Es könnte beides den gleichen Ursprung haben. Es könnte beides bedeuten, dass du dich selber liebst. Wieso? Dazu kommen wir gleich. Wir wollen uns einen Text aus 2. Timotheus angucken, aus 2. Timotheus 3. Wir überspringen ein Thema. Nächste Woche ist, glaube ich, Alex dran, ne? Genau, das passte besser so von Aufteilung her. Nächste Woche geht es nochmal einen Schritt zurück. Jetzt sind wir im 3. Kapitel. Der Brief an Timotheus. Paulus schreibt diesen Brief an einen jungen Leiter einer Gemeinde, wo es scheinbar Herausforderungen gibt, wo es Schwierigkeiten gibt, wo es einige Gefahren gibt, und auf die weist er Timotheus hin und ermutigt, dagegen anzukämpfen. Und es gibt in der Bibel so richtig schöne, ermutigende Texte. Es gibt so Bibelstellen, die liest man und man könnte da hinschmelzen. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Herrlich. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, dieser Text ist nicht so. Es gibt Bibelstellen, die sind hart und die sind herausfordernd. Und genauso ein Text ist das heute Morgen. Und deswegen ist es gut, mal so eine Reihe über so ein Buch zu machen, weil man sonst ungern über solche Texte predigt. Ihr werdet gleich merken, warum. Ich würde den Text gerne vorlesen. Es geht um eine schwierige Situation in der Gemeinde, wo Menschen diese Frage nicht gut beantworten können. Wen oder was lieben wir am meisten? Oder ja, genau. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 9. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Denn von diesen sind die, die sich in die Häuser schleichen und lose Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf die Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewehrt. Sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Seid ihr ermutigt worden durch diesen Text? Ich finde es einen sehr herausfordernden Text. Und mir hilft es manchmal, einen Text besser zu verstehen, wenn ich den ein bisschen gliedere. Wenn ich gucke, was sind Sinnabschnitte, wie kann ich den Text verstehen. Und so habe ich das auch hier ein bisschen gemacht. Ist relativ klein und ein bisschen verschoben, aber ich hoffe, oh ja, schade. Na gut, der erste Vers ist so eine Einleitung in das Problem. Er stellt vor, was das Problem ist. Verse 2 bis 4 ist so diese Aufzählung. Man könnte es auch einen Lasterkatalog nennen. Da werden ganz viele Laster aufgezählt. Vers 5 ist so eine Zusammenfassung davon und die konkrete Aufforderung, was jetzt zu tun ist. Und dann kommen Beispiele. Beispiele aus dem Gemeindeumfeld, Beispiele aus der Geschichte. Und am Ende, ja, das Ende, so ein Abschluss. Das soll da unten eigentlich stehen. Wir fangen einfach mal vorne an. Ich möchte einmal kurz durch diesen Text mit euch gehen und dann den Fokus auf das Thema Selbstliebe heute Morgen setzen. Paulus spricht hier in dem ersten Vers von den letzten Tagen. In den letzten Tagen werden schwere Zeiten kommen. Was ist damit gemeint? Was sind die letzten Tage? Das ist ja ein großes Thema mit der Endzeit. Ich glaube, dass die letzten Tage jetzt sind, von denen Paulus schreibt. Paulus wusste nicht genau den Zeitplan Gottes. Er wusste nicht genau, wann Jesus wiederkommt. Ich glaube, keiner von uns weiß das. Und deswegen hat er so geschrieben, als würde Jesus bald wiederkommen. Er hatte diese Erwartung, dass Jesus bald kommt, dass wir bald am Ende sind. Und bis heute glaube ich das, dass Jesus bald kommt, was auch immer das heißen mag. Heute oder in 2000 Jahren. Ich glaube, dass wir hier und jetzt in den letzten Tagen sind, dass wir gemeint sind. Jakobus 5, Vers 3 bestätigt das, da schreibt Jakobus, ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Und die Zeit, die ihr anspricht, in der wir leben, die ist schwer. Schwere Zeiten, gefahrvoll, problematisch heißt das. Warum? Warum ist die Zeit so schwer? Ich denke, jeder, der auf dieser Erde lebt, der weiß, dass das Leben manchmal schwer sein kann, dass die Zeit manchmal sehr schwer sein kann. Warum? Vers 2, denn die Menschen. Das hat mich sehr getroffen. Die letzte Zeit wird schwer sein, denn die Menschen werden. Da steht nicht, weil Naturkatastrophen, weil Gott, weil irgendwelche Zufälle, weil irgendwelche Umstände, sondern denn die Menschen. Die Zeit wird schwer wegen dir und wegen mir. Deswegen ist das Leben auf der Erde manchmal schwierig. Deswegen sind Ehen schwierig, deswegen sind Familienbeziehungen schwierig, wegen dir und wegen mir. Dann folgt diese 18-teilige Aufzählung mit einer Zusammenfassung und dieser Aufforderung am Ende. Und keine Angst, ich werde jetzt nicht auf jedes Wort intensiv eingehen. Ich denke, die meisten sind selbsterklärend. Ich möchte einmal das Erste angucken und das Letzte. Paulus beginnt damit, dass er sagt, die Menschen werden selbstsüchtig sein. Dann kommen ganz viele Dinge, die er aufzählt. Und als Letztes sagt er, sie werden mehr das Vergnügen lieben als Gott. Und ich glaube, die beiden Begriffe bilden eine Klammer und helfen uns, geben so einen Rahmen um diese Aufzählung. Das ist kein Zufall, dass er das so schreibt. Die Menschen werden selbstsüchtig sein. Da steht im Griechischen das Wort Philia. Philia kennen viele, das heißt Liebe, die Bruderliebe. Das ist ein wunderschönes Wort. Philia ist ein großartiges Wort, aber Philia, die auf mich selbst bezogen ist. Eine Liebe, die auf mich bezogen ist. Man könnte das vielleicht gut mit einem Igel erklären. Ein Igel, der hat ein schönes, weiches Fell. Wenn er sich einkuschelt, hat der es richtig warm. Der ist richtig kuschelig, es ist angenehm. Aber nach außen hin, die anderen bekommen nur seine Stacheln zu spüren. Ein Mensch, der selbstsüchtig ist, der sich selbst liebt, der auf sich selbst bezogen ist, den könnte man vielleicht mit so einem Igel vergleichen. Es geht ihm um sich selber. Innen hat er es warm, er dreht sich um sich selber, er sucht für sich das Beste und nach außen hat er nur Stacheln übrig. So könnte man vielleicht einen selbstsüchtigen, einen selbstliebenden Menschen beschreiben. Und dann kommt diese lange Liste mit Aufzählungen, geldliebend, prahlerisch, hochmütig. Und ich lade euch ein, mal ganz ehrlich zu gucken, ist da vielleicht was, womit ich zu kämpfen habe? Bin ich vielleicht hier irgendwie gemeint? Guck mal ganz ehrlich hin. Geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, hier steht das Wort Diabolos, also teuflisch, durcheinanderbringend, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen oder aufgeblasen. Diese Aufzählung endet wieder mit Philia, wieder mit diesem Wort der Liebe, das Vergnügen mehr liebend als Gott liebend. Also zweimal kommt hier Philia drin vor. Einmal eine Liebe, die auf Lust, auf Vergnügen ausgerichtet ist und einmal eine Liebe, die auf Gott ausgerichtet ist. Aber die Menschen in den letzten Tagen werden das Vergnügen mehr lieben. Es wird wichtiger sein als Gott. Ihr Fokus im Rampenlicht ihres Lebens wird mehr der Spaß und die Freude als Jesus selbst stehen. Was ist die Aussage von diesem Wort, wenn sich das Leben um den eigenen Lustgewinn kreist? Das große Problem der Menschen ist also die Selbstliebe, die Fokussierung auf sich selbst. Und das ist interessant, weil wenn man auch die letzten Tage, wenn man im Internet guckt, wenn man sich Filme anguckt, wenn man irgendwelche Artikel liest, dann ist genau das Gegenteil, ja, was dort erzählt wird. Wir lieben uns zu wenig. Du musst dich selbst lieben, um ein erfolgreiches und gutes Leben führen zu können. Und um diese Frage wird es gleich auch noch ein bisschen mehr gehen. Wen oder was liebst du am meisten? Dich selbst? Das Vergnügen? Oder Jesus? Vers 5 fasst diese Personen nochmal so ein bisschen zusammen und sagt, das können Leute sein, die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Die können eine Form der Gottseligkeit oder ein frommes Leben haben, so nach außen, dass jeder denkt, ja, gute Christen, aber eigentlich verleugnen sie die Kraft Gottes. Das geht. Also die Bibel macht es dir deutlich, nur weil du irgendwie in die Kirche gehst, weil du ein Gebet sprichst, weil du irgendwo auf einer Liste stehst oder irgendwo mithilfst, heißt das nicht, dass du ein Christ bist. Heißt das nicht, dass du auf dem richtigen Weg bist, nur weil dein Leben etwas nach außen hin zeigt. Ich glaube, die Gefahr ist groß, dass wir absichtlich oder unabsichtlich etwas präsentieren, was wir gar nicht sind. Und die Kraft Gottes verleugnen. Ich glaube, hier sind nicht nur Worte gemeint, dass wir die Kraft Gottes mit Worten verleugnen, sondern mit Taten. Es gibt in Titus 1, Vers 6, ganz bekannten Vers, da heißt es, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn. Es geht um Menschen, die Gott eigentlich kennen und die das so nach außen präsentieren, aber mit ihren Werken, mit ihren Taten und mit ihren Worten verleugnen sie Gott. Wen oder was liebst du am meisten? Wie sieht dein Leben aus? Zeigt dein Leben, dass du Jesus von ganzem Herzen liebst? Oder spricht dein Leben und deine Taten eine andere Sprache? Es ist sehr herausfordernd und ich will dich einladen, dich heute selbst zu prüfen. Und dann in Vers 5, ich habe es dick markiert, diese Haupt- und Kernaussage von diesen, wende dich weg. Finde ich richtig schwer. In Vers 1 wird das Problem dargestellt, es gibt schwere Zeiten, dann werden die Leute aufgezählt, die so sind und dann kommt die Antwort, die Kernaussage dieses Textes ist, wende dich weg, nimm Abstand. Was heißt das? Soll ich mich von jedem abwenden und ignorieren, der undankbar ist, der lieblos ist, der hochmütig ist? Ich glaube, dann dürfte keiner von uns hier sein. Ich glaube, da müssen wir aufhören, uns zu treffen. Was heißt das? Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen einer Person, die geldliebend ist und einer Person, die sagt, ich habe damit zu kämpfen. Es fällt mir schwer, es zieht mich an. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen einer Person, die immer am Meckern ist und die durch und durch negativ ist oder einer Person, die sagt, oh Mann, ich habe mit diesen Gedanken zu kämpfen. Ich möchte dankbarer sein. Es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die belehrbar sind und die unbelehrbar sind. Es gibt einen Unterschied, wie ich daran gehe. Wir sind alle unvollkommen. Ich denke, das ist uns klar. Jesus hat ein Herz für Menschen gehabt. Jesus hat sich mit Pharisäern getroffen, mit Zöllnern, mit Prostituierten, mit Leuten, die Dreck am Stecken hatten. Timotheus wird kurz vorher aufgefordert, in Kapitel 2, Vers 24, dass er milde, dass er freundlich sein soll, dass er geduldig sein soll mit Leuten, die Streit suchen, mit Widersachern. Also Timotheus selbst wird aufgefordert, wenn du Kontakt hast mit Leuten, die schwierig sind, die Stress machen, sei freundlich, sei geduldig. Also einfach alle Leute zu blocken und zu ignorieren, die irgendwie gesündigt haben, das kann es nicht sein. Im Gegenteil, Leute, die auf der Suche sind, die Hilfe brauchen, denen sollen wir helfen. Für die sollen wir da sein. Leute, die sich verändern wollen, die sollen wir unterstützen, die sollen wir begleiten, die sollen wir ermutigen, die sollen wir fördern, die sollen wir lieben. Aber dennoch gibt es Menschen, die sind unversöhnlich, die sind unbesonnen, die sind all das, was hier steht oder manches davon und die haben einen schlechten Einfluss und die ziehen uns runter, die halten uns ab von Gott. Denn, jetzt kommt Vers 6, warum diese extreme Aufforderung? Denn, und da werden diese beiden Beispiele genannt, denn von diesen Menschen sind es Leute, die sich in die Häuser schleichen und Frauen verführen. Das ist jetzt ein Beispiel. Da könnte auch irgendwas anderes stehen. Aber dieses Wort Verführen ist wichtig. Solche Leute, die so leben, die können dich verführen. Das ist ein Grund, warum man sich abwenden soll von bestimmten Leuten, von bestimmten Dingen, weil sie dich verführen können. Der zweite Gedanke finden wir in Vers 8, das Beispiel aus der Geschichte. Mit Jannes und Jambres sind wahrscheinlich laut jüdischer Tradition diese Zauberer gemeint. Diese Zauberer, als Mose den Stock hingeschmissen hat und eine Schlange draus wurde und er wollte, dass das Volk geht und dann kamen die Zauberer, haben sowas Ähnliches gemacht und die widerstanden Mose, die widerstanden dem Werk Gottes. Leute, die durch und durch auf sich selbst fixiert sind, die können dich verführen und die können dem Werk Gottes im Weg stehen. Deswegen wende dich ab. Das ist eine radikale Aufforderung. Trenn dich. Ja, das ist der Text. Einmal ganz grob im Schnelldurchlauf. Kernproblem ist, die Menschen lieben sich selbst am meisten. Man verführt andere, man steht dem Werk Gottes im Weg. Deswegen pass auf, was für Einflüsse du dich aussetzt. Ich möchte auf die Selbstliebe tiefer eingehen. Wenn ich mich umschaue, dann stelle ich fest, dass 2. Timotheus 3 Realität ist in unserer Kultur, in unserem Land. Ich stelle fest, dass Selbstliebe und Vergnügen so einen hohen Wert hat, wo es meiner Meinung nach nicht hingehört. Ungefähr jeder Film, ungefähr jede Serie, die ich kenne, endet genau so. Du musst an dich selbst glauben. Du musst deinen Träumen folgen. Du musst was machen aus deinem Leben. Hauptsache, du hast Spaß. Es wird uns erzählt, Selbstbefriedigung ist wichtig, ist richtig, damit du deinen Körper entdeckst. Den Partner zu wechseln, ja, ist okay, solange es dir gut geht, solange du glücklich bist. Und ungefähr in jedem Film, überall wird uns das zugeschrien, du musst was machen aus deinem Leben, du musst dich selbst lieben. Es geht um dich, du musst auf dein Herz hören. Und ich glaube, dass diese Filme einen sehr starken Einfluss auf uns haben, auch auf uns Christen. Denn das Wort Gottes setzt einen völlig anderen Fokus, als wir das so bekommen. Erich Fromm, ein deutsch-amerikanischer Philosoph, hat 1900 bis 1980 gelebt. Der sagte das schon vor einigen Jahren. Das Versagen unserer Kultur liegt nicht darin, dass sich die Menschen zu sehr mit ihren Selbstinteressen beschäftigen. Klingt erstmal ganz gut. Sondern, dass sie sich nicht genug mit den Interessen ihres wahren Ichs beschäftigen. Nicht darin, dass sie zu selbstsüchtig sind, sondern, dass sie sich selbst nicht genug lieben. Also er sagt schon, ja, man soll nicht zu sehr seinen Interessen wie nachgehen, aber er sagt, das Problem unserer Kultur ist, dass wir uns nicht genug lieben. Das Problem in unserem Land ist, dass wir uns selbst nicht genug lieben. Und ich frage euch, ich frage mich, stimmt das? Ist das das Problem unserer Gesellschaft? Muss ich mich selbst lieben, um andere lieben zu können? Ich habe total Lust, nachher mit euch drüber zu sprechen. Kann sein, dass ihr eine ganz andere Antwort als ich habt. Ich glaube, vom Wort Gottes her, nein, muss ich nicht. Ich glaube, der Mensch liebt sich selbst schon bereits genug. Beim Blick in das Leben von manchen Christen habe ich das Gefühl, dass wir uns selber, ich sage bewusst wir, weil ich mich einschließe, wir uns selber gerne in die Mitte unseres Lebens rücken, dass wir den Scheinwerfer gerne auf uns richten. Wenn ich manche Predigten höre, dann bemerke ich immer wieder diesen Gedanken, du bist wunderbar, du musst dich selbst lieben, dann kannst du andere lieben. Und ich glaube, das stimmt nicht. Begründet wird das mit Matthäus 22, Vers 34 bis 40, mit diesem Doppelgebot der Liebe. Da steht, da sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Verstand, mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also manche Leute sagen, hier sind doch drei Gebote drin. Du sollst Gott lieben, du sollst deinen Nächsten lieben und du sollst dich selbst lieben. Drei Aufforderungen. Eigentlich stecken hier nur zwei Aufforderungen drin, zwei Gebote. Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben und du sollst deinen Nächsten von ganzem Herzen lieben. Diese beiden setzen den Fokus. Daran hängt das ganze Gesetz. An diesen zwei Geboten, da steht zwei Gebote. Warum wie dich selbst? Woher kommt das? Was heißt dieses wie dich selbst? Ich glaube, wir brauchen gar keinen Auftrag dazu, uns selber zu lieben. Gott muss uns nicht dazu auffordern. Ich glaube, wir lieben uns bereits genug. Deswegen ist das eher eine Orientierung. So wie du dich selber liebst, so wie du dich selber um dich kümmerst, wie du dich selber um dich drehst, so tu das jetzt auch für andere. So setz dein Fokus auch auf andere. Ich glaube, hier ist eine Orientierung gemeint. Und zwei Dinge sprechen dafür. Das ist einmal die Bibel, also ich glaube nicht, dass man sich selbst lieben muss. Denn die Bibel spricht in Epheser 5, Vers 29, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt es und pflegt es, wie auch der Herr die Gemeinde. Also Gott selbst sagt, der Mensch kümmert sich eigentlich die ganze Zeit um sich selber. Er sucht sich selbst das Beste, er hasst sich eigentlich nicht. Und der zweite Grund, der dafür spricht, ist unser Leben, unser Alltag. Und ich möchte dich einladen, mal ganz ehrlich über deinen Alltag nachzudenken. Wie sieht dein Alltag aus? Von morgens bis abends. Was ist dir wirklich wichtig? Um was drehst du dich? Es klingt ganz banal, aber ich möchte damit zeigen, dass wir uns lieben, dass wir uns selber wichtig sind. Ich schlafe, weil ich Schlaf brauche, weil ich Ruhe brauche, weil ich Kraft brauche. Ich esse, ja, weil ich Hunger habe, weil mein Körper Nahrung braucht, weil ich mich um mich sorge, was ja richtig und wichtig ist. Ich arbeite, weil ich über die Runden kommen muss, weil ich Geld verdienen will, vielleicht sogar sehr viel verdienen möchte. Ich rede mit bestimmten Menschen, weil es mir gut tut, weil ich gerne mit ihnen rede. Ich rede mit bestimmten Menschen nicht, weil ich keine Lust auf sie habe, weil das anstrengend für mich ist. Ich tue nach dem Feierabend Dinge, die mir gefallen, die mir Spaß machen, die mich beruhigen. Ich esse leckere Sachen, ja, weil mir die schmecken, weil mir das gut tut, weil ich das mag. Also und so weiter. Wenn du mal so deinen Tagesablauf durchgehst, ich glaube, da müssen wir ganz ehrlich sagen, ja, stimmt, ich drehe mich viel um mich selber. Und das ist irgendwie auch ein Stück weit normal. Deswegen glaube ich, brauchen wir keine Aufforderung, uns selber zu lieben. Ich glaube, wir lieben uns genug. Bei manchen Menschen sieht man das sehr stark. Die haben narzisstische Züge, die sind sehr selbstverliebt in dem Sinne, dass sie wirklich in den Spiegel gucken und sagen, oh, ich bin so toll, die gerne ganz viele Bilder von sich posten und gerne diese Bestätigung brauchen. Aber ich glaube auch jemand, der an sich zweifelt, kann selbstliebend sein. Jemand, der mit seinem Körper unzufrieden ist, kann selbstliebend sein. Warum? Vielleicht, weil ich besser sein will. Vielleicht, weil ich schöner sein will. Auch jemand, der ganz viel lächelt und immer nett und so sanftmütig ist, auch so eine Person kann egoistisch sein. Ja, ich bin einfach ruhig, dann ist es, glaube ich, besser. Dann ist es friedlicher. Auch jemand, der hilft, jemand, der anpackt und fleißig ist, auch der kann selbstliebend sein. Ich möchte das nicht schlecht machen. Ich möchte nicht euch allen irgendwelche falschen Motive unterstellen. Aber ich sage, selbst beim Helfen können wir selbstliebend sein. Weil ich was davon habe, weil ich gut dastehe, weil ich dann ein gutes Gewissen habe, weil ich dann beruhigt bin. Ich kann selbstliebend sein. Prüf dich ganz ehrlich. Wen oder was liebst du am meisten? Das Interessante ist, diese Selbstliebe, der Fokus auf mich selbst ist der Grund dafür, warum der Teufel gefallen ist, ist der Grund dafür, warum Adam und Eva gefallen sind. Der Teufel sagte, ich bin zwar schon ein toller Engel, aber ich möchte noch schöner sein, ich möchte noch größer sein, ich möchte so sein wie Gott. Und er ist gefallen. Adam und Eva, bei denen hat die gleiche Masche gezogen. Die Schlange sagt ihnen, esst das und ihr werdet sein wie Gott. Ihr Fokus ist total auf sich selbst gerichtet. Wow, dann werde ich so sein wie Gott. Und sie fallen. Selbstliebe ist ein riesiges Problem. Ist ein riesiges Problem unserer Gesellschaft. Und ich stelle fest, dass du und ich, dass wir damit zu kämpfen haben. Man sucht sich auf Gruppenfotos zuerst. Manchmal habe ich das schon erlebt, da hat jemand eine Trennung hinter sich, was Schwieriges erlebt. Und mein erster Gedanke ist, oh Mann, wie soll ich mich jetzt verhalten? Wie trete ich jetzt bloß in ihren Fettnäpfchen? Wie mache ich jetzt bloß alles richtig? Anstatt einfach mal zu trauern, einfach diesen Menschen zu lieben und für diese Person da zu sein, denke ich an mich. Und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Wenn ich von Jesus erzähle oder auch nicht, dass ich nicht von Jesus erzähle, hat vielleicht damit zu tun, dass ich Angst habe, dass mein Bild, was ich mir aufgebaut habe, kaputt geht, dass ich Probleme kriege, dass mein Ruf leidet, weil ich mir selbst so wichtig bin. Wen oder was liebst du am meisten? Die Bibel muss uns nicht dazu auffordern und sie tut es auch nicht. An keiner einzigen Stelle werden wir aufgefordert, uns selbst zu lieben. Das einzige Mal, dass das Wort Selbstliebe in der Bibel vorkommt, ist hier in 2. Timotheus 3 und total negativ. Das heißt, es ist das Zeichen der letzten Tage, dass die Menschen nur auf sich fokussiert sind, dass sie sich selber lieben. Die Bibel predigt Selbstverleugnung. An allen Ecken und Enden geht es um das Thema Selbstverleugnung, dass ich sage, ich möchte mich selbst nicht zu wichtig nehmen, ich möchte einen Schritt zurückgehen und ich möchte lieben und ich möchte dienen und ich möchte meinen Fokus nicht auf mich setzen. 1. Korinther 10, Vers 24. Niemand suche, was sein ist, sondern ein jeglicher, was des anderen ist. Das ist der richtige Fokus. Matthäus 16, Vers 24. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Das sagt Jesus. Er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann verleugne dich. Dann sage, es geht nicht mehr um mich. Jesus, es geht allein um dich. Ich will allein dir dienen. 2. Korinther 5, Vers 15. Jesus ist gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben. Nicht mehr. Das heißt, vorher hat man für sich selbst gelebt. Nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Weil Jesus sein Leben für dich gegeben hat, sagt er, und jetzt lebt für mich. Jetzt richte dein Fokus auf mich. Philippa 2, wer mitschreibt, kann es auch gerne notieren. Genau die gleiche Botschaft. Lass uns mit Johannes dem Täufer sagen, Herr, ich will abnehmen und du sollst zunehmen. Ich möchte kleiner werden und du sollst größer werden. Ich möchte nicht mehr mich um mich drehen, ich möchte den anderen sehen. Ich möchte dich sehen und dich in den Fokus setzen. Also, nochmal, ich wiederhole mich, so wie du dich selbst liebst, so sollst du dein Leben leben und andere lieben und Gott lieben. Die Frage ist jetzt, ja, was jetzt? Muss ich mich hassen? Soll ich mich selber verleugnen? Ist es völlig egal, wie ich mit mir umgehe? Was erzählst du eigentlich hier, Simon? Nein, überhaupt nicht. Guck dir die Schöpfung an. Gott hat die Welt wunderbar gemacht. Gott hat den Menschen wunderbar gemacht. Lies Psalm 139 vor, noch so ein herrlicher Text. Gott hat im Mutterleib hat er dich gemacht und geplant und hat dich wunderbar gemacht. Das ist ja die großartige Botschaft. Wir lesen davon, dass Gott die Welt geliebt hat, dass er dich geliebt hat, wenn du ein Kind Gottes bist, dass er dich erwählt hat. Also wie Gott über Menschen spricht, ist herrlich. Wir lesen davon, dass Matthäus, im Matthäus-Evangelium, dass Jesus viermal sagt, ich bin innerlich bewegt. Jesus war auf der Erde und er war innerlich bewegt. Er hatte Mitgefühl, weil er die Menschen so sehr liebt. Also nein, wenn du dich selber hasst, wenn du dich selber irgendwie runtermachst und fertig machst, das ist nicht richtig, das ist eine Beleidigung unseres Schöpfers, der dich wirklich wunderbar erdacht hat. Aber wir müssen wegkommen von einer ich-zentrierten Selbstliebe hin zu einem biblischen Menschenbild. Denn was wir auch in der Bibel finden, ist Römer 3. Noch so ein vernichtender Text. Römer 3, Vers 10 bis 12. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter. Gott guckt über die Erde und sagt, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Vers 23, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist auch das, was Gott über die Menschheit aussagt. Da ist nicht ein einziger, der es verdient hätte, dass Jesus für ihn stirbt. Und manchmal habe ich durch manche Predigten und durch manche Beiträge, die ich so mitkriege, das Gefühl, dass ich als Mensch so toll bin und so wunderbar bin, ja, Jesus konnte gar nicht anders. Der musste ja für mich sterben, weil ich doch so ein toller Mensch bin. Und das ist völlig falsch. Ich habe das Kreuz nicht ein bisschen verdient. Es ist reine Gnade. Es ist, und das macht die Liebe Gottes viel größer. Wenn das jetzt die Liebe Gottes beschreibt, dieses Bild, dann ist das schön, es ist weiß. Ja, Gott liebt mich. Aber ich glaube, ich verstehe die Liebe Gottes erst auf dem dunklen Hintergrund der Sünde. Ich erkenne erst, wie groß und wie herrlich die Liebe Gottes ist, wenn ich mich selbst erkenne. Wenn ich begreife, dass ich es nicht verdient habe. Dass ich durch und durch egoistisch bin. Und zuallererst, das ist meine Suche. Und wenn ich dann verstehe, dass Jesus trotzdem kam, dass Jesus sich trotzdem für mich hingegeben hat, dann kann ich staunen, wie tief diese Liebe Gottes ist. Für einen Freund, für einen Menschen, der immer nett ist, der immer hilfsbereit ist, irgendwas Gutes zu tun, das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Aber jemand, der uns wie Dreck behandelt, der uns verspottet, so einen Menschen zu lieben, das ist faszinierend. So tief ist Gottes Liebe. Also nein, du sollst dich nicht selber hassen. Du sollst auf dich achten. Du sollst dich auch an diesen wunderbaren Texten der Bibel erfreuen. Und ich möchte das nochmal zusagen. Jesus liebt dich wirklich. Und er hat dich wirklich gut erdacht. Das Problem ist, dass wir durch und durch verseucht sind mit Sünde und Selbstliebe. Okay, ich komme zur nächsten Frage. was ist denn jetzt der Lohn? Was habe ich davon? Wenn ich mich selbst verleugne, wenn ich das jetzt so mache, wie du gesagt hast, Simon, und mich selber zurückstelle, ist doch total blöd. Das ist doch total unsinnig, da habe ich doch nichts von. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, wenn du anfängst, Jesus in den Fokus deines Lebens zu setzen, wenn du anfängst, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen, dann will und dann wird er dich belohnen und beschenken, wie auch immer das aussehen mag. Matthäus 10, Vers 39 und in Kapitel 16 steht das Gleiche. Da sagt Jesus, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Wenn ihr Jesus nachfolgt und dafür viel aufgibt, euer Leben opfert dafür, dann wirst du das echte Leben finden. Ein ganz anderer Fokus. Matthäus 18, Vers 4, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Nicht der, der sich in die erste Reihe stellt, bekommt das beste Stück, der sich nach hinten stellt. Der sagt, ich trete zurück, ich möchte Gott und den Nächsten lieben. Dann wirst du erhöht werden. Vielleicht nicht auf der Erde. Vielleicht wirst du kein bisschen Lohn und davon auf der Erde bekommen, aber spätestens in der Ewigkeit. Matthäus 6, Vers 31, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Das ist der Fokus, den die Bibel uns gibt. Hier liegt ein Geheimnis. Wir Menschen, wir denken so ganz oft. In der Mitte meines Lebens sollte ich stehen. Ich muss mich erstmal um mich selber kümmern. Es soll mir gut gehen. Dann möchte ich noch ganz viel Spaß haben. Und dann kommt auch noch Gott. Und jetzt denk mal deine Woche durch, denk mal deinen Alltag durch. Könnte dieses Bild passen? Und wir hoffen uns so, Glück zu finden. Wir hoffen uns so, die Erfüllung zu finden. Wir hoffen uns so, das Leben zu finden. Und Gottes Wort zeigt uns was ganz anderes. Er sagt, setz mich in den Fokus. Folge mir von ganzem Herzen nach. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann möchte ich dir alles andere schenken. Dann möchte ich dich segnen. Liebe ihn zuerst. Folge ihm zuerst. Ich habe vor kurzem mit einem jungen Mann gesprochen, nicht von hier. Der sagte mir, ey Simon, es kann doch nicht sein, wenn ich jetzt das so lebe, wenn ich jetzt Gott nachfolge, mich an sein Wort halte, ihn zuerst in den Fokus setze, dann verpasse ich so viel. Ich will irgendwann, wenn ich 30 oder 40 bin, am Lagerfeuer sitzen und meinen Kindern und keine Ahnung wem alles erzählen, was ich für coole Sachen erlebt habe. Ich möchte doch irgendwie tolle Sachen erleben. Ich kann doch nicht jetzt Jesus in den Fokus setzen und ihm nachfolgen. Vielleicht denkst du genauso. Ich verpasse doch was. Und ich glaube, genau andersrum ist es der Fall. Ich glaube, wenn du wirklich anfängst, Jesus zuerst zu lieben, ihn in die Mitte deines Lebens zu setzen, dann wird er sich um dich sorgen. Dann wirst du echte Erfüllung erleben. Dann wirst du echten Frieden erleben. Dann wirst du echte Abenteuer mit ihm erleben, wie auch immer das aussehen mag. Wer von euch kennt den Club 27? Kennt jemand den Club 27? Ja, ein paar Leute kennen den. Das sind berühmte, bekannte Musiker, die alle mit 27 gestorben sind oder sich selbst das Leben genommen haben. Das ist zum Beispiel ein Jimi Hendrix. Ganz bekannter, ganz erfolgreicher Mann. Bekannter Gitarrenspieler. Ist an Alkohol und Schlaftabletten, an einer Überdosis, an seinem Erbrochenen gestorben. Kurt Cobain, ganz bekannter Musiker, ein ganz großer Künstler, hat eine Überdosis Heroin genommen und sich selbst mit einer Schrotflinte erschossen. Amy Winehouse, bisschen aktueller, Alkoholvergiftung 4,16 Promille, hat ihr Leben lang mit Alkohol zu kämpfen gehabt. Diese Menschen haben alle das Gleiche erlebt, mit 27 war es vorbei. Mit 27, wo man sagt, eigentlich ist doch da so Höhepunkt des Lebens, du bist fit, du stehst im Saft. Diese Menschen sind ihren Träumen nachgegangen. Diese Menschen sind Erfolgen nachgegangen. Diese Menschen hatten alles, was sie sich erträumt haben. Geld, Ruhm, Anerkennung, Partner, was weiß ich. Und alle hat es nicht erfüllt. Für alle war es nicht das Leben, was sie sich erträumt haben zu finden. Ich möchte jetzt gar nicht diese Menschen irgendwie in den Dreck ziehen. Ich möchte nur sagen, wenn es dein Ziel ist, dich selber zu verwirklichen, wenn es dein Ziel ist, zuallererst nach dir zu streben, nach Ruhm, nach Anerkennung, dann wirst du scheitern. Und du wirst niemals die Erfüllung finden, die du dir erhoffst. Niemals. Woody Allen, ein berühmter Schauspieler, Komiker und Regisseur, ganz bekannter, erfolgreicher Mann, der wurde gefragt, was er gerne gewusst hätte, als er jung gewesen ist. Was hätte er gerne gewusst? Und er sagte, dass wenn ich die Leiter hochrenne, die Karriereleiter, dass da oben nichts ist. Das hätte ich gerne früher gewusst. Und ich möchte dir sagen, wenn du in deinem Leben diese ich-bezogene Leiter hochläufst, und auf dich fokussiert bist, auf das Vergnügen fokussiert bist, da wird nichts sein. Falls du irgendwann oben ankommst. Es geht ja immer höher und weiter. Falls du irgendwann oben ankommst, da wird nichts sein. Echte Erfüllung allein in Christus. Drei Gedanken zum Schluss. Was könnt ihr mitnehmen? Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen aus diesem Text. Erstens, pass auf, wer oder was dich beeinflusst. Achte darauf, was für Einflüsse in deinem Leben sind. Der Text warnt uns so klar davor, wende dich weg. Radikal. Zieh einen Schlussstrich. Wenn ein Film ist, mach ihn aus. Wenn ein Freund ist, der dich abhält und runterzieht, nimm Abstand. Ich war früher eine Zeit lang viel in Diskotheken unterwegs, in Clubs. Und vor jedem Club steht ein Türsteher. Und dieser Türsteher, der steht da, weil dem Clubbesitzer es wichtig ist, wer reinkommt und wer draußen bleibt. Er möchte nicht, dass irgendwelche Randalen, Leute reinkommen, die Randale machen, die irgendwie dahin kotzen, die Dreck machen, die für Schlägereien sorgen, die irgendwie Scherben anrichten. Deswegen wird am Eingang aussortiert. Ich gebe zu, das war manchmal sehr willkürlich und sehr rassistisch, wie dort aussortiert wurde. Aber der Gedanke ist gut, auszusortieren. Wer beeinflusst mich? Wer wird Dreck und Scherben anrichten und wer nicht? Und so will ich dich ermutigen, stell einen Türsteher vor dein Herz. Stell jemand dahin, der entscheidet, ja oder nein. Beeinflusst mich das gut oder nicht? Verführt mich das? Steht das dem Weg Gottes im Weg oder nicht? Pass auf, wer dich beeinflusst. Der zweite Gedanke ist, passt auf, wie du beeinflusst. Denn es geht hier nicht nur um andere. Das ist so ein bisschen der Fokus des Textes. Da sind böse Leute, die machen böse Sachen und du bist auch gemeint. Du kannst durch dein Leben andere verführen. Du kannst durch dein Leben, durch deine Worte andere zu Fall bringen. Sei dir dessen bewusst. Vielleicht bist du viel am Meckern, ein sehr negativer Mensch. Das hat Einfluss auf andere, auf deine Kinder, auf deinen Partner. Vielleicht schwärmst du ganz viel von Geld und Karriere. Das hat Einfluss, das macht was mit den Menschen, die dir zuhören. Vielleicht postest du ständig Bilder mit neuer Kleidung, neuen Klamotten. Und das hat Einfluss. Pass auf, dass du nicht verführst, dass Leute abgehalten werden, Jesus an erster Stelle zu lieben. Prüfe dich selbst. Und als drittes, setz Jesus in die Mitte deines Lebens. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Liebe ihn zuerst. Ich will dich ermutigen, jeden Morgen so zu beginnen. Aufzuwachen und zu sagen, Jesus, heute ist der Tag, wo ich für dich leben möchte. Heute soll mein Scheinwerfer auf dich gerichtet sein. Heute möchte ich dich ehren. Heute möchte ich meinen nächsten Blick haben. Jeden Morgen so zu beginnen, wäre ein guter Anfang. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei. Wen oder was liebst du am meisten? Nimm diese Frage mit und prüf sie ganz ehrlich vor Gott. Amen.